Willkommen zum C-Kurs vom Betriebssystempraktikum und von Parallel Computing. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Kurs ihr seid, aber für das Betriebssystempraktikum ist es auf jeden Fall so, dass ihr C noch und nöcher braucht. Ihr macht nämlich nichts außer C. Und deswegen ist es wichtig, dass man hier ein bisschen lernt, damit umzugehen. Und der Inhalt der ersten Vorlesung ist, glaube ich, wie immer bei solchen Vorlesungen, wir machen Hello World und schauen uns an, kurz ein Vergleich mit Java, was ist ähnlich, was ist unterschiedlich, weil Java, denke ich mal, habt ihr eher gehört als C. Primitive Datentypen, wie das in C funktioniert, und am Ende kommt dieser ganze Block Zeiger Array Strings, die in C im Grunde alle das Gleiche sind, was man Schwierigkeiten hat zu verstehen. Ja, da, okay, und ganz am Ende wollte ich euch noch ein Live-Demo-Programm zeigen, was ein Palindrom rausfindet, ob es eins ist oder nicht, wenn wir Zeit haben. Gut, also was ist C? C ist, wie es hier steht, eine sehr, sehr weit verbreitete Sprache. Diese Grafik hier, die umfasst scheinbar nicht so ActionScript und sowas, aber die gibt doch noch einen guten Überblick, wie oft C verwendet wird, also in den meisten Fällen im Verhältnis zu den anderen Sprachen. Der Link ist, den findet ihr hier, der ist jetzt ein Jahr alt, aber ich denke nicht, dass sich viel geändert haben wird in der Zeit. So, und jetzt fragt ihr euch so, warum sollte man C lernen? Der erste Grund ist, C wird überall angewendet. Also man kann kleine Geräte damit programmieren, man kann Chips damit programmieren und man kann ein ganzes Rechenzentrum damit programmieren. Viele Sachen lassen sich nur in C realisieren, zum Beispiel wenn ihr iPhone-Development macht oder sowas, dann braucht ihr halt Objective-C, was auch von C quasi ein Derivat ist. Und deswegen müsst ihr auch C kennen. Ihr lernt mehr über die Vorgänge auf der Maschinenebene, weil C ist viel maschinennäher als Java und ihr müsst auch viel eher wie eine Maschine denken, um zu verstehen, was macht denn der Rechner eigentlich gerade, wo steht denn welche Adresse, wo ist denn was eingetragen. Tja, und der letzte Grund ist, ihr müsst einfach, um das Praktikum zu bestehen. Gut, C wurde von diesen beiden Menschen hier entwickelt. Man sieht ganz deutlich 70er an dem Bart. Und das Hauptziel von denen war die Programmierung von Unix. Schon länger her. So, mittlerweile gibt es C, wie ich schon gesagt hatte, auf eigentlich jeder Plattform. Oder zumindest bauen die höheren Programmiersprachen auf irgendwas auf, was in C geschrieben ist. Und C ist halt Grundlage für Java, für Betriebssysteme, eingebettete Systeme. Die Folien sind vom letzten Jahr für TechKey 3, für den C-Kurs. Deswegen steht hier mal TechKey 3. Ersetzt es durch euren Kurs, wenn ihr wollt. Ja, warum Java? Weil ganz einfach, Java Compiler, Java Virtual Machine, muss man alles irgendwann in C schreiben, wenn man nicht Assembler schreiben will. So, und dann kommen wir schon zum ersten Punkt, zum Hello World. Also erstmal noch ein paar Punkte. Wie ist C aufgebaut? Und zwar ähnlich wie Opal. Opal im ersten Semester sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Wir hatten zwei Typen von Dateien, nämlich Signaturdateien und Implementierungsdateien, glaube ich. Und in C heißen diese Dateien Header und Source, also H- und C-Dateien. Header-Dateien sind nur eine Art Gebrauchsanweisung, sowas wie ein Interface in Java, wo einfach nur steht, diese Funktion gibt es. Und wenn jemand diese Funktion benutzt, dann braucht er erstmal nur den Header zu kennen. Das ist wie eine Art Garantie dafür, dass diese Funktionen auch irgendwo implementiert sind. Und implementiert werden die in C-Dateien. Also dort steht der eigentliche Quellcode. Header-Dateien muss man in C aber nicht haben. Das ist halt gut, wenn man viele Programme hat, viele Quellcode-Dateien, die aufeinander zugreifen. Damit die eine von der anderen weiß, müssen wir nicht diese ganze Datei importieren, sondern sagen, hier hast du nur einen Header, du weißt, was du erwartest. Also ziemlich genau das, was ein Interface in Java machen würde. So, Hello World in C sieht so aus. Ganz einfach. Im Grunde auch wie ein Java-Programm aufgebaut. Wir haben hier eine Main-Funktion, die kriegt bestimmte Argumente. Was diese Argumente genau machen, kriegen wir später noch raus. Also es ist letztendlich genau wie ein String-Array, was Argumente enthält bei Java. Bloß das hier, so sieht es in C aus. Aber letztendlich ist es ein String-Array, was hier angegeben wird. So, printf ist ein Befehl für die Ausgabe. Der kann viel mehr als einfach nur einen String ausgeben. Wir können natürlich einzelne Integer in einem bestimmten Format ausgeben. Wir können ganze Strings ausgeben. Der ist im Grunde noch ein bisschen bequemer als das, was System.out in println in Java macht. Und am Ende geben wir so eine Art Fehlercode zurück, ob das Programm richtig terminiert hat oder nicht. Also return 0 tut es in diesem Sinne. Das heißt, das Programm wird einfach nur diese Sache ausgeben. Ich weiß nicht, wollt ihr das sehen? Wollt ihr es kompiliert sehen? Nein? Also wisst ihr, wie man kompiliert? Das wäre jetzt an der Stelle interessant. Also wer ist dafür? Wer ist dagegen? Dafür, dass ich es vorzeige? Nein, nicht wirklich. Ne? Na gut, dann machen wir am Ende das Beispiel, wo ich euch das Palindrom-Beispiel, wo man wirklich ein eigenständiges Programm, dann zeige ich euch, wie man das Ganze kompiliert und wie das aussieht. Dann sparen wir ein bisschen Zeit für Hin- und Herschalten. Das wäre echt nicht gut. Na gut, jedenfalls das hier ist das, was ich in meine C-Datei eintrage. Weil ich nur eine einzige Datei habe, spare ich mir die Header-Datei dazu. Und vielleicht noch eine Kleinigkeit, das Include ist so etwas wie Import bei Java. Das heißt, ich möchte Funktionalität, die in stdio drin ist. Und stdio.h gibt im Grunde nur die Funktionsköpfe an. Und ich weiß, dass wenn ich dieses Programm schreibe und der Compiler drüber läuft, weiß er, dass es eine Funktion printf gibt, die hier drin steht. Implementiert wird diese Funktion aber in stdio.c. Und dazu braucht man Header-Dateien, damit man dem Compiler im Grunde sagt, diese Funktion gibt es. Ja. So, was hat der Compiler eigentlich erzeugt? In der letzten Stufe erzeugt er einfach nur Maschinencode, also Assembler. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Vorteile? Ideen? Schneller? Nachteile? Oder als ein Vorteil war das, ja. Na gut, was? Plattformabhängigkeit ist ein ganz großer Nachteil. Es gibt natürlich noch weitere. Ich habe hier noch zwei weitere. Nämlich, wir brauchen nichts weiter außer dem Prozessor zum Ausführen. Bei Java brauchen wir immer noch eine Java Virtual Machine. Bei Flash brauchen wir eine Flash Virtual Machine. Also wir brauchen immer irgendeinen Rumpf, der das Ganze ausführt. Bei .NET genauso. Hier braucht ihr gar nichts mehr. Das ist rein Assembler-Code. Da werden einfach nur Register verschaltet. Das ist rein elektronisch ab dann. Und ein Nachteil oder Vorteil, je nachdem, wie man es will, ist, dass das Ganze eigentlich nicht mehr dekompilierbar ist. Also ihr könnt es dekompilieren, aber es ist halt Assembler-Code. Ja? Und Assembler-Code ist nicht wirklich sinnvoll. Und wenn der Compiler, was er machen kann, das den ganzen Code noch optimiert hat, dann seht ihr kein Land mehr, da könnt ihr nichts mehr mit anfangen. So, dann kommen wir zu dem Java versus C angekündigten. Und das erste sind die primitiven Datentypen. Ein primitiver Datentyp in Java ist im Grunde alles, was einen kleinen Buchstaben am Anfang hat. Int, Float, Double und so weiter. Deswegen in C funktioniert das genauso. Ihr habt genau die gleichen primitiven Datentypen. Und primitiv heißen sie in Java deswegen, weil sie direkt im Speicher abgelegt werden. Die sind keine Objekte im objektorientierten Sinne. Weil Objekte sind irgendwas Größeres, was noch von der Klasse Object erbt, was überhaupt erst eine Klasse ist und so weiter. Int, Char und Float sind wirklich nur 4 Byte Speicher und sonst nichts. Keine extra Information. Deswegen primitiv, weil einfacher geht es nicht mehr. Also in C gibt es noch eine Tücke. Je nachdem, wie die Maschinenarchitektur ist, kann ein Int unterschiedlich groß sein. Na? Wenn ihr einen kleinen Chip programmiert, habt ihr vielleicht Ints, die sind nur 16-Bit groß. In der Regel sind es 32. Ich glaube, beim Betriebssystempraktikum habt ihr immer 32er Ints. Das ist nur so nebenbei. Und fehlt euch ein Datentyp vielleicht? Genau, Boolean. Also das ist George Boole, deswegen ist er hier. Ja, Bools gibt es in C, in dem Sinne nicht vordefiniert. Also Bool wäre ja ein Bit, also ein Bit gibt es nicht wirklich. Wir können nicht effektiv ein Bit abspeichern, seit wir packen ihn in einen größeren Datentyp. C hat kein Boolean. So, was machen wir? Wir benutzen Int stattdessen, der kleinste nächste Datentyp. Wir können auch Character benutzen, was wir wollen. 0 bedeutet False und alles andere bedeutet True. So einfach ist es, so funktioniert es beim If. Und was wir meistens machen, ist, solche Konstanten zu definieren über ein Keyword define. Define bedeutet einfach nur, ersetze dieses hier durch das hier, bevor du kompilierst. Ja, das ist ein sogenanntes Präprozessor-Makro. Ein Präprozessor-Makro ist eben Präprozessor, weil es vor dem Kompilieren überhaupt passiert. So etwas gibt es in Java nicht. Und das sieht letztendlich so aus. Das heißt, der Code wird erst in diese Form umgesetzt und danach wird es kompiliert. Und ihr seht, true ist zu 1 geworden. Das heißt, letztendlich ist hier eine Abfrage, ob x denn wirklich 1 ist. So. Kennt ihr weitere Präprozessor-Makros? Habt ihr heute schon kennengelernt? Aufgepasst oder nicht? Include, genau. Include, hatte ich gesagt, ist wie Import, aber viel primitiver. Und zwar, was macht Include? Include nimmt die Datei, die da oben steht, stdio.h, und packt den gesamten Inhalt da rein. Das war's. Das heißt, letztendlich kompiliert der Compiler euren Quellcode mit Main und darüber steht noch eine ganze Reihe Funktionsdefinitionen, die in stdio.h sind. Zum Kompilieren reicht es. Natürlich dann, später läuft der Code nicht, weil printf ist ja noch gar nicht included. Und deswegen werden in C erstmal nach dem Kompilieren sogenannte Object-Files erzeugt, .o heißen die. Und danach, wenn alle Object-Files erzeugt sind, linkt man die zusammen in ein fertiges Programm. Das macht dann der Linker. Und das hat den Vorteil, erstmal kompilieren wir jede Datei einzeln und danach packen wir die zusammen. Das heißt, wenn wir ein Riesenprojekt haben, wären dann eine Datei, müssen wir nicht alles neu kompilieren, sondern so wie hier, wir kompilieren unser Main neu und das printf, was in stdio drin ist, das ist schon kompiliert als O-Datei, da brauchen wir nichts mehr machen. Wir brauchen nur noch zu verbinden. Ja? Weil letztendlich sind es ja nur symbolische Namen, printf. Später müssen da Adressen stehen. Ich springe zur Adresse sowieso und das ist dann die Funktion printf. Gut, bei include gibt es im Grunde zwei Schreibweisen. Einmal mit diesen eckigen Klammern und einmal mit den Gänsefüßchen. Gänsefüßchen bedeutet Suche im aktuellen Verzeichnis und die eckigen Klammern im Standardpfad, also das, was bei euch da eingestellt ist. Ja, und Unterverzeichnisse funktionieren ganz analog. Und es gibt zwei wichtigste Standard-Libraries, stdio, wo das printf drin ist, und math. Math ist halt für Mathe, sowas wie Groß-Math in Java. Und es gibt eine Referenz, die heißt man, und die zeige ich euch, weil die ist relativ wichtig, wenn man jetzt nicht Google benutzen will. Mal gucken, wie es geht. Wo ist denn das Terminal? Hier. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel man stdio eingebe, dann kriege ich hier so ein Output. Und zwar steht da, was das ist. Im Grunde kann ich so ziemlich alles fragen, in dieses man reingeben und der gibt mir mal wieder aus, was es halt ist. Ich kann einzelne Funktionen eingeben, ich kann wie hier ganze Libraries eingeben und dort steht so etwas wie eine Beschreibung, die ist jetzt nicht übermäßig gut, aber man kann es benutzen. Einfacher ist es meistens zu googeln. Ja, und wenn ihr Q drückt, dann seid ihr wieder raus aus dem Theater. Ich kann jetzt zum Beispiel man printf eingeben. Vertippt. So, und dann kriege ich, was printf eigentlich nimmt für Argumente und was ihr jetzt reinpacken kann. Zu printf werden wir noch ein bisschen später ein bisschen mehr hören. Aber jedenfalls, wenn ihr nicht weiter wisst, man machen. Wo ist denn die Maus? So. Okay. Gut. Ja, wie ich schon gesagt habe, stdio für eine Ausgabe. Und hier printf macht Folgendes. Der erste Parameter ist immer so ein Format-String, also irgendwas, was ein Format enthält. Und ich kann dort einzelne Elemente reinpacken, indem ich ein Prozentzeichen und einen Buchstabe nehme. S steht zum Beispiel für String, D steht für Dezimalzahl und Prozent ist einfach, um das Prozentzeichen auszugeben. Und danach, nach diesem Format-String, gebe ich ein, die Elemente, die quasi da reingesetzt werden. Die 13 wird hier für die Dezimalzahl und TechKey 3 wird hier für den String eingesetzt. Und ich kriege dann raus so etwas hier. Ja, jetzt wie gesagt, ist ja von TechKey 3. Das haben wir uns eigentlich gesteigert von den 13%? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, na gut, es gibt jedenfalls eine Reihe von weiteren Formatstrings, hier zum Beispiel für Float. Die könnt ihr bei der Man nachschauen oder Wikipedia oder Google, was ihr braucht. Meistens kommt ihr mit D und S ganz gut weg. Das Plus funktioniert nicht. Ja, also bei Java kennt ihr das, dass man Strings einfach zusammen addiert hat und dann wurden die konkateniert. Das klappt hier nicht. Hier müsst ihr dieses printf benutzen und immer diese Formatstrings machen, was aber im Grunde lesbarer ist als das, was bei Java ist. So, Math enthält wichtige Funktionen, Cosinus, Sinus, Tangens, Arcus, Tangens, Hyperbolicus, was auch immer ihr wollt. Was ihr nicht machen dürft, ist durch Null teilen. Das ist, glaube ich, auch klar. Gut, habt ihr Fragen zu der ersten Einführung? Dann geht jetzt der große Komplex los mit den Pointern. Und zwar, Pointer sind das schwierigste und wichtigste Konzept in C. Und ihr müsst es wirklich bis in den Kern verstanden haben, wenn ihr eure Betriebssysteme programmiert. Weil was ihr haben werdet, ist Pointer auf Pointer auf Pointer auf Pointer. Und da muss man halt wirklich sich genau überlegen, was ein Pointer ist und wie das Ganze verschachtelt ist. So, ein Pointer ist letztendlich ein primitiver Datentyp, wenn man so will, der aber statt einem Wert eine Adresse enthält. Eine Adresse ist auch nichts anderes als diese 32 oder 64 Bit. Das heißt, eine Adresse ist ein Int, wenn man so will. Und ihr habt jetzt hier zum Beispiel den Speicher, den RAM. Ihr habt an der Adresse 0xFFA042 ein A stehen, also den Code für ein A. Und hier habt ihr irgendwie Pi kodiert, wie auch immer. Das sind natürlich Bits, aber es ist jetzt hier symbolisch für die Werte. Und ein Pointer ist nichts anderes, als ihr habt einen Speicher und dort steht diese Adresse drin. Das heißt, über diese Adresse über diese Adresse komme ich dahin, wo ich hinkommen will. Einen Unterschied gibt es, verschiedene Typen von Pointer. Ihr seht hier einen Character Pointer, hier seht ihr einen Float Pointer. Das hat Sinn, weil wir können mit Pointern rechnen. Wir können sagen Pointer plus 1. Ja, und dann addieren wir zur Adresse 1 dazu. Bloß Characters sind 8 Bit, also 1 Byte groß. Das heißt, wenn ich einen Charakter weiter will, muss ich 1 Byte dazu addieren. Wenn ich einen Integer weiter will, dann muss ich 4 Byte dazu addieren. Und deswegen gibt es diese Typen. Aber addieren auf Pointer solltet ihr erstmal nicht machen. Letztendlich merkt euch, es gibt Pointer und es gibt Pointer mit Typen. Der Typ ergibt sich meistens von selbst, wenn ihr das Programm dann macht. Und die Syntax in C sieht folgendermaßen aus, dass wir so ein cooles Sternchen hier haben. Wenn ich einen Int-Pointer haben will, mache ich Int-Sternchen, Character-Pointer, Character-Sternchen. Ich mache das so, dass ich das Sternchen zum Datentyp hinschreibe, also Float-Sternchen ist quasi ein Typ, aber das Sternchen gehört eigentlich zum Namen. Also wenn ich mit Kommas mehrere Variablen definiere, ist nur das erste ein Pointer. Macht das so untereinander und definiert nicht mehrere Variablen in einer Zeile, dann passiert nichts. Also, Typ plus Sternchen. Und man darf eigentlich nicht mit einem Int-Stern auf einen Charakter zeigen. Aber natürlich, es sind nur Adressen, deswegen, es klappt alles irgendwie. Und das ist auch das Dreckige an C, dass alles irgendwie klappt, bloß man stellt hinterher fest, es funktioniert nicht. So, wie kriegen wir denn raus, wie eine Adresse ist von einer bestimmten Variable? Wenn wir jetzt eine Variable definiert haben, und haben da jetzt ein C reingeschrieben und wir wollen jetzt, dass dieser Character Pointer auf die Variable zeigt. Die Variable steht jetzt an der Adresse 0xFFA042 und es gibt dazu einfach einen Operator, der uns die Adresse reinschreibt und das ist dieses kaufmännische und. Das heißt, und myCharacter wird gelesen als Adresse von. Und wir kriegen durch diese Operation die 42er-Adresse genau da rein. Ja, das ist quasi die eine Richtung von Variable zum Pointer. Und wir schauen uns nachher an, wie wir vom Pointer wieder zur Variablen zurückkommen. Ja?
Die linke Seite ist Speicher und dann die rechte Seite, was geht, das Adress.
Das ist auch Speicher, das ist beides Speicher. Bloß hier ist jetzt keine Adresse dran, da hast du recht, aber das wäre halt irgendeine Adresse. Das könnte direkt hier drunter stehen, das könnte ganz anders stehen, ist egal. Das ist letztendlich nur eine Adresse und da muss so viel Platz sein, dass ich eine Adresse wiederum einpacken kann. Adresse sind meistens 32-Bit. Das heißt, hier muss einfach nur Platz sein für 32-Bit. Und ich trage dann diese rein.
Bei Codeschreiben muss man auch festschreiben, wo die Adresse steht. Ist das egal,
wo man... Na, du definierst dir hier an der Stelle quasi Platz für eine Adresse. Das bedeutet das hier. Das ist Charpointer, ist die Variable. Eine Variable an sich ist ja nichts anderes als eine Adresse. Bloß die Variable Charpointer, die würde auf diese Adresse hier verweisen. Und der Inhalt von der Variablen, das ist das hier, was hier steht. Also im Grunde diese Zahl. Und darüber, indem wir das dereferenzieren, kommt später noch, kommen wir an den Inhalt von C. Also von MyChar, man, das ist C ran, meine ich. Ja, ist das klar? Okay. Ja, vielleicht wäre es sinnvoller, das Ganze direkt in die gleiche Spalte reinzuschreiben. Na, aber wie gesagt, ihr werdet im Zirkus noch einige Male so Pointer und solche Bildchen fallen sehen. Ich denke, spätestens dann wird es klar werden, wo was steht. So, wenn wir Pointer ausgeben wollen, dann gibt es bei printf auch so ein Symbol, nämlich %p für Pointer. Das heißt, wenn ich Pointer ausgeben möchte, kann ich das tun. So, was wäre die Ausgabe? Die Ausgabe wäre und zwar weil C steht ja für Character, der Character ist C, das ist klar. Der Charpointer gibt mir jetzt aber nicht das C aus, sondern gibt mir eine Adresse raus. Weil in dieser Variable steht ja nur die Adresse, da steht nicht das C. Deswegen kriege ich auch diese Ausgabe. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich von der Adresse wieder zurück zum C? Hier gibt es noch ein Beispiel. Was passiert eigentlich, wenn man Folgendes macht? Ich habe hier, das hier ist wie davor, die ersten drei Zeilen. Ich initialisiere meinen Char-Pointer auf MyChar und sage, ist gleich A. Also was ich eigentlich machen will, ist MyChar von C nach A umzuschreiben. Geht es? Warum nicht? Genau, das ist der Grund. Wir versuchen im Grunde dieses A, was keine Adresse ist, diesem Pointer zuzuschreiben. Und das geht nicht. Wir schreiben nämlich da rein ein A. Der würde bei C eine Warning rausgeben, so passe auf, das geht irgendwie nicht, aber der würde kompilieren. Weil das A würde automatisch über ASCII-Code in eine Zahl umgerechnet werden und ihr hättet da eine Adresse. Du weißt nicht, A ist 32, das heißt die Adresse wäre 32. Und ihr würdet auch irgendwie darauf zugreifen können, bloß meistens dann, wenn ihr drauf schreibt oder von da liest nicht immer, kommt halt Müll raus oder es passiert ein Fehler. Weil Adresse 32, was ist das? Das ist meistens irgendwas vom Betriebssystem, was vordefiniert ist und was meistens nicht mal eine Speicheradresse ist, sondern irgendeine Busadresse, irgendein Register, was gar nicht im RAM ist. Ja, das heißt, es klappt nicht. Und das ist die Tücke bei den Pointern, dass wir im Grunde immer aufpassen müssen, was wir da reinschreiben, welche Typen das sind. Und alles funktioniert, es wird nicht geprüft, ihr kriegt bestenfalls eine Warning, aber am Ende läuft das Programm nicht, wie es soll. Was für Fehler dabei auftreten, werden wir im zweiten Teil am Freitag kennenlernen. Diese nennen sich Segmentation Faults. Also, wie gesagt, kommt am Freitag, dann seht ihr, wie das läuft. So, ja, das Programm kompiliert nicht, stimmt nicht ganz. Ich hatte es gestern ausprobiert, bei mir hat es kompiliert. Muss ich rausmachen. Jetzt endlich. Wie kommt man an die verzeigerten Daten ran? Wir haben jetzt unseren Speicher wieder. Wie gesagt, es ist alles der gleiche Speicher, es sind nicht zwei verschiedene. Die stehen im Grunde untereinander. In dem einen steht das C, in dem anderen steht die Adresse von C. Und wenn ich über diesen Pointer darauf zugreifen möchte, dann gibt es so ein Sternchen. Das Sternchen ist ein Operator und das nennt sich Dereferenzieren. Sternchen gibt quasi den Weg von der Adresse zu dem Inhalt. Ja, das heißt, Sternchen macht aus Adresse Inhalt in einem Satz. Ja, das war sehr verwirrend, glaube ich, für die meisten. Habt ihr da erstmal kurz Fragen, was unmittelbar geklärt werden muss? Ich habe noch eine kleine Zusammenfassung zu pointern.
Ja? Was nennen wir jetzt den Vorteil, wenn ich über die Dereferenzierung des Ende anstatt direkt in Weitschaften
arbeite? Ja, der Vorteil, es gibt viele Vorteile. Zum einen kann ich, wenn ich riesige Datenstrukturen habe, ich übergebe einen Pointer darauf und das funktioniert, egal wo die Funktion ist. Ja, sag mal noch, was der Vorteil von Pointer?
Hm?
Ja, genau, das war im Grunde, was ich auch gesagt habe, du musst... Hm? Was? Dynamische Speicherverwaltung haben wir noch. Auch irgendwas? Ja, also letztendlich ist es damit viel bequemer zu programmieren. Wir können auch Funktionen machen, die mehrere Sachen zurückgeben, indem wir denen sagen, hier habt ihr einen Pointer, schreibt da bitte das Ergebnis rein. Und das ist extrem praktisch. Also es ist halt irgendwas, was der Prozessor selber macht und das können wir hier in C voll ausnutzen. In Java geht das nicht. In Java wird es automatisch für uns abgenommen an manchen Stellen wird es einfach nicht gemacht. Noch irgendwas? Plus in C hatte ich gesagt, Arrays sind Pointer und Strings sind Pointer. Das heißt, ganz ohne geht es nicht. Okay, so hier eine kurze Zusammenfassung. Deklarieren, Typ plus Sternchen, dann Name. Das bedeutet einfach nur, reserviere Speicherplatz für einen Pointer. Also reserviere 32-Bit oder 64-Bit Speicherplatz. Wenn ihr ihn definiert, braucht ihr das kaufmännische Und. Kaufmännische Und bedeutet von Variablen Name zu Variablen Adresse. Das heißt, X ist erstmal ein symbolischer Wert, der 4711 ist, aber X steht an irgendeiner Adresse. Die wissen wir nicht. Und über dieses Und kommen wir genau in die Adresse ran. Wir können sie auch ausgeben, wenn es uns interessiert. Wenn ich den Inhalt vom Pointer ändere, dann sage ich nicht Pointer gleich, sondern Sternchen-Pointer gleich. Sternchen bedeutet, nimm nicht den Pointer selbst, diese Adresse, sondern nimm das, worauf er zeigt. Also indirekte Adressierung quasi. Inhalt vom Pointer auslesen ist genauso wie das Ändern. Und ausgeben könnt ihr mit diesem P, dann kriegt ihr eine hexadezimale Adresse angezeigt. So, ich will nicht, sagt der eine oder andere zu Recht. Ihr wisst auch noch gar nicht, was für Horrorgeschichten auf euch zukommen mit diesen Pointern. Aber ohne dass ihr es wusstet, habt ihr eigentlich damit schon gearbeitet. In Java gibt es Referenzen. Wenn ihr ein Array übergeben habt an eine Funktion, dann wurde das Array nicht kopiert. Oder wenn ihr ein Objekt übergeben habt an eine Funktion, dann wurde auch das Objekt nicht kopiert. Das heißt, wenn in der Funktion was geändert wurde und die zu Ende lief, dann war das Objekt wirklich für immer verändert. Das heißt, da wurden Pointer übergeben. Was es in Java nicht gibt, ist Pointer auf Int, Char, Float und so weiter. Das gibt es aber in C. In Java gibt es quasi nur Pointer auf Objekte. Ja, das hat euch viel Zeit erspart. So. Ja, hier gibt es sogar noch eine Folie zu Vorteilen. Funktionen können beliebig viele Argumente zurückgeben, was ich schon gesagt hatte. Also du kannst halt, wie gesagt, sagen, schreib mir das Ergebnis an die und die und die Stelle und die Funktion kann beliebig viele Argumente nehmen und beliebig viele weggeben. So. Beispiel, wir wollen eine Addition von zwei Vektoren realisieren. Die Funktion kriegt erstmal vier Parameter für die Koordinaten der beiden Vektoren und soll das Ergebnis, das x und das y, zurückschreiben. In Java müsstet ihr einen Vektortyp machen und in der Funktion entweder einen neuen Vektor erzeugen oder vorher einen Vektor erzeugen und diesen übergeben. Hier könnt ihr das rein mit Integers machen. Es wird schneller laufen, weil wir keine Objekte haben, sondern nur kleine Integer. So, Sternchen, hatte ich gesagt, bedeutet, nimm nicht die Adresse, die in RedX drin steht, sondern das, worauf RedX zeigt, und schreibe da rein die Summe aus X1 und X2. So, und anwenden tun wir das, indem wir erst zwei Integer definieren und diese dann übergeben per Adresse. Das heißt, wir übergeben die Adresse, an denen diese beiden Variablen definiert sind. Und über das Sternchen wird in diese Variablen reingeschrieben. So, und das Ergebnis können wir hier so in der Form ausgeben. Wieder mit dem D für Dezimalzahl, kriegen dann 5 und 6 raus. So, aber was passiert, wenn ich Folgendes mache? Weil ich übergebe ja Pointer hier. Ich könnte doch die Pointer direkt definieren und sagen, okay, addiere mal und schreibe das Ergebnis dahin. Was passiert? Funktioniert das? Ich habe alles so wie bisher gemacht, bloß ich habe jetzt Integer-Pointer definiert. Ja, vorher sah es so aus. Ah, sorry. Ja, ich weiß schon. Also im Grunde will ich hier, statt den Integers zu definieren und die Adresse davon zu übergeben, gleich die Pointer definieren. So schneller, oder? Der Form. Nein, das muss ich immer noch. Ich will ja auf den Inhalt zugreifen.
Du musst aber vorher dann wenigstens den Speicherplatz assoziieren für die Integers. Hast du das gemacht?
Nein. Also hier ist ein Platz für einen Integer-Pointer.
Weil du den Speicherplatz noch nicht annotiert hast. Ne? Was man, wenn du jetzt noch geschrieben hättest, malloc und so weiter, und dann hättest du irgendwie dem Rx noch irgendwie ein Size zugeordnet gewesen, dann hätte es vielleicht funktioniert, so aber nicht.
Ja, also was er sagen will, das geht nicht. Das mit dem malloc überhört ihr mal. Das kommt alles am Freitag. Spoiler. Naja. Nein, was hier gemacht wird, ist, das Programm würde übrigens auch kompilieren, aber Rx und Ry, das sind im, Moment, gibt es einen Schwamm? Das sind im Speicher, sind erstmal zwei Stellen, die genau ausreichen, um zwei Adressen reinzuschreiben. Das heißt, unser Speicher sieht jetzt so aus, ich habe hier Rx, das ist, soll irgendeine Adresse sein, und Ry soll auch theoretisch irgendeine Adresse sein. Hier ist also genug Platz dafür. Ja? Und was ich davor hatte, ist, ich hatte zwei Integers definiert, also ein Int hier und ein Int hier, und habe die Adresse übergeben an meine Additionsfunktion. Das heißt, die beiden Adressen gingen rein. Und was ich hier in der Additionsfunktion gemacht habe, ist einfach nur die Daten in diese beiden Speicherzellen reinzuschreiben, die genau ein Int haben. So, und was passiert jetzt, wenn ich direkt die Adressen assoziiere und nicht zwei Plätze für ein Integer? Dann übergebe ich das hier hin, ich schreibe aber nicht an diese Stelle, sondern ich schreibe an die Adresse, die hier steht. Und das kann nicht hinhauen, weil hier steht irgendwas. Ich habe ja keine Adresse da reingegeben. Das heißt, wenn da jetzt 32 steht, versuche ich an die Adresse 32 zu schreiben, die es de facto nicht gibt. Oder die mir nicht gehört. Also ich versuche auf den Bus zu schreiben oder sowas. Oder ich versuche einen Kernel reinzuschreiben. Das geht nicht. Ja? Also ist es jedem klar, warum das nicht funktioniert? Weil ich im Grunde, ich übergebe ja schon noch zwei Pointer. Also ich übergebe zwei Adressen. Bloß in dem einen Fall sind diese Adressen bereits sinnvoll belegt, weil ich Integers genommen habe und von diesen Integers die Adressen übergeben. In dem anderen Fall habe ich aber die Adressen noch nicht definiert. Ich habe einfach nur Rx und Ry genommen. Und in C haben diese Variablen auch keinen Initialwert. Das heißt, wenn ich Int-Pointer Rx mache, dann steht hier irgendwas im Speicher. Ich kann nicht sagen, was da im Speicher steht. Vielleicht steht da sogar eine sinnvolle Adresse. Zufällig. Dann schreibe ich mir in mein Programm rein. Vielleicht überschreibe ich damit Programmcode oder sowas. Es geht alles. Ja, deswegen muss man aufpassen, dass die Pointer, dass die wirklich auf irgendwas zeigen, was ihr bereits initialisiert habt. Ja. Don't try this at home. Also es ist wirklich jedem klar. Fragt ruhig, weil wir haben noch viel Zeit. Na gut. So, Frage Nummer 1. Welchen Typ hätte die Variable unknown in diesem Fall?
Ja, eigentlich vom Hintergrund char, ne?
Warum?
Weil das ein Adressoperator ist, mein char. Also ist das die Adresse zum char und dann wird wieder dereferenziert mit Stern und das wird char.
Genau. Also, das wäre der Typ wäre im Grunde genau gleich und wir würden auf die Variable selbst rauskommen. Gut. Zweite Frage. Was wäre es jetzt? MyCharPointer ist jetzt ein Pointer auf dem Char und wir machen jetzt Adresse von MyCharPointer. Genau. Doppelsternchen ist ein Pointer auf Pointer. 2D-Arrays in 2D-Arrays oder ein Array of Strings wäre in C immer ein Doppelpointer. Das heißt, MyCharPointer ist bereits Char-Sternchen und wir hatten ja gesagt, Typ plus Sternchen ist ein Pointer auf diesen Typ. Und der Typ in dem Fall ist Char-Sternchen. Deswegen kriegen wir an der Stelle Char-Stern-Stern. Ja. So. So, geschafft zu pointern. Wir sind Pointer. Gut, dann kommen wir zu Pointern wieder. Ach, das sind Arrays. Arrays sind aber Pointer. In Java war das anders. In Java war ein Array ein Objekt im Grunde. Das sieht man daran, dass es bestimmte Eigenschaften hatte, so wie zum Beispiel Length. Wir konnten die Länge von dem Array einfach rauskriegen, wenn wir dieses Array-Objekt hatten. Wir konnten das Array auch duplizieren mit Clone. In C geht es nicht. C ist nicht bequem. Und es gibt auch kein Length und kein Clone. Jetzt muss man sich selbst drum kümmern, wie lang das Array ist. Wenn man es kopieren will, muss man es selbst machen. Also muss man alles selbst machen. So, was sind also Arrays in C? Und ein Array in C wird ein bisschen anders geschrieben, ist aber de facto nur ein Pointer auf das allererste Element von diesem Array. Die Initialisierung sieht allerdings noch aus wie bei Java. Also ich kann sowas hier schreiben und ich kriege ein Array mit 23, 42, 3. Was C aber macht, ist, diese drei Zahlen werden einfach untereinander auf dem Speicher draufgeschrieben als ein Block. Das heißt, ein Array heißt einfach nur bam, 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 untereinander stehen die Zahlen. Und deswegen, wenn ich das erste Element kenne, kann ich immer weiter springen und komme immer zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Weil die sind alle an einem Ort gebündelt, an einem Block. Die können nicht wie eine verkettete Liste oder so gespalten sein, die sind wirklich immer in einem Wisch. Und ja, myNumbers wäre dann letztendlich ein Zeiger auf das erste Element. Komme ich gleich noch zu. Der Zugriff auf Arrays geht tatsächlich wie in Java. Also ich kann so etwas schreiben. Ich möchte das erste Element von dem MyNumbers-Array und eckige Klammern und die 1 drin. Schlechte Nachricht, keiner kontrolliert euch, beziehungsweise vielleicht ist das auch gut. Weil das hier kann ich auch schreiben. Kein Ding. So, was würde aber passieren? Genau. Es würde, es ist jetzt nicht die Adresse 4711, sondern die Adresse von dem Anfangs-Plus 4711 Integers Offset. Also, ihr müsst euch die Länge selbst merken. Und immer mitverwalten, wie lang ist euer Array, wie lang ist euer String. Das müsst ihr alles immer selbst mittracken. Bei Strings ist es ein bisschen einfacher, bei Arrays müsst ihr wirklich wissen, wie lang es ist. So. Gibt es also doch einen Typ Int? Weil ich hatte ja kein Int-Sternchen, ich rede die ganze Zeit von Pointern, ich habe aber Int mit eckigen Klammern. Und nein, gibt es nicht. Es ist eigentlich ein Sternchen. Und ich kann es auch tatsächlich so definieren, aber lassen wir. Deswegen, weil es ein Sternchen ist, sind diese beiden Ausgaben analog. MyNumbers oder von 0 oder MyNumbers plus Stern. Also der Operator für die eckigen Klammern ist einfach nur irgendwas, was auf die Startadresse ein Offset dazu addiert. Und der Offset ermittelt sich aus der Zahl, die da drin steht, 1, 2, 3, mal die Größe vom Datentyp. Das heißt, wenn ich einen Datentyp habe, der ist 40 Byte groß und der Offset ist 3, komme ich 3 mal 40, 120 Byte weiter. Ja? Und im Falle von int sind es halt 4 Byte und ich komme dann bei 0 bin ich bei 0, dann bin ich bei 4, 8, 12 und so weiter. So, und weil es so ist, weil man scheinbar auf Pointer Offsets addieren kann, kann ich Folgendes machen, wenn ich möchte. Ich kann sagen, dereferenziere mein Numbers plus 2. Das ist irgendwas, was ihr auf keinen Fall machen solltet. Das ist Pointer-Arithmetik und die reicht, also die reitet euch in die Hölle. Deswegen never ever try this at home. Ja, weil ihr könnt damit einfach extrem viele Fehler machen. Man muss hier genau im Kopf behalten, was ist der Typ von diesem Pointer. Ihr könnt es auch auf einen Pointer machen, der kein Array ist und so weiter. Und dann kommt ihr echt in Teufelsküche. Also versucht, so wenig wie möglich davon zu benutzen. Meistens könnt ihr es auch irgendwie anders lösen. So, also, wir hatten gesagt, es ist ein Pointer auf die erste Adresse. Und definieren können wir es auf die Weise, wie ihr es gesehen habt. Wir können es auch folgendermaßen definieren. Indem wir sagen, Größe ist 3, dann haben wir keine festen Werte, sondern die Größe ist einfach 3. Das heißt, da ist Platz für 3 Integers. Wenn es aber Pointer sind, warum kann ich nicht sowas hier machen? Warum geht es nicht? Ich hatte ja gesagt, es ist ein Pointer. Und es kompiliert sogar fehlerfrei. Warnung gibt es ja, aber keine Fehler.
Weil es ist eigentlich eine Adresse und du gibst gleich ein Array irgendwie über sozusagen. Das steht, glaube ich, der Compiler
falsch. Nee, wie gesagt, er kompiliert.
Er kompiliert,
aber er muss das halt auch eins.
Ja, also richtig. Ich übergebe im Grunde hier keine Adresse, sondern ich übergebe einen Zahlenblock. Und das klappt nicht. So, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Also Möglichkeit 3 hat mir gesagt, das geht, aber stürzt sehr wahrscheinlich ab, weil bei 1 bedeutet es, reserviere Platz für 43, 42 und 3, für 3 Integers und myNumbers, was ein Pointer ist, soll auf die Adresse vom ersten Element zeigen. Das ist im Grunde das, was diese eine Zeile macht. Das ist eine Kurzschreibweise, wenn man so will. Das andere Ding, die Möglichkeit 3, reserviert Platz für einen einzigen Integer-Pointer, also 4 Byte. Und dieser bekommt einfach die 23 als Wert zugeordnet. Und das macht keinen Sinn. Ja? Also ihr greift dann quasi auf Adresse 23 zu und das hat mir gesagt, ist irgendwas, wo wir meistens nicht raufkommen. Ja, habt ihr Fragen dazu? Was ein Array ist? Also merkt euch, ein Array ist einfach immer ein zusammenhängender Block im Speicher und ihr kriegt die Anfangsadresse und könnt euch selber runterzählen oder hochzählen. Die einzige Bequemlichkeit, die ihr habt, ist dieser eckige Klammeroperator. So. Ja, morgen zu Hause, ja, das hätte jetzt übermorgen heißen müssen, mit alte Folien. So, eine unbequeme Wahrheit zum Schluss. Und zwar geht Folgendes nicht. Also es geht oft, aber nicht bei allen. Und zwar können wir keine dynamischen Arrays alloziieren. Das heißt, wir können nicht sagen, zur Laufzeit initialisiere das Array, sondern wir müssen es auf eine andere Art und Weise machen. Und da kommt dieses Spoiler-Malloc rein. Also Malloc alloziiert im Grunde Speicher. Aber wie das genau funktioniert, ist noch ein bisschen trickiger. Und das, das schauen wir uns morgen an. Bei C gibt es als Vorgriff jetzt in C gibt es 2 Typen von Speichern, sogenannten Stack und einen Heap. Und alles, was wir hier so definieren, einfach in einer Funktion, das kommt auf dem Stack. Und dynamisch definieren wir alles, was auf dem Heap kommt. Und das passt nicht zusammen. Was aber Stack und Heap sind, werdet ihr noch im Detail erfahren bei der nächsten Vorlesung am Freitag dann. Gut, der letzte Punkt sind dann Strings. Und wieder in Java war alles schön und gut. Das waren Objekte mit Eigenschaften wie Länge, Character Add oder Substrings. Aber C bleibt unbequem. In C sind Strings einfach nur Arrays aus Charaktern. Weil letztendlich ist es ja auch nichts anderes. Es sind einfach Charakter aneinander gepackt. Ich kann sie deswegen genauso definieren. MyString, warum muss es nur C sein? Die einzige Bequemlichkeit hier ist, dass ihr nicht die geschweiften Klammern und dann die einzelnen Characters eingibt, sondern ihr könnt hier tatsächlich mit Gänsefüßchen und eintippen wie in jeder anderen Sprache. Und jetzt denkt man sich, okay, ich kann Strings, weil ich Arrays kann. Aber Strings haben ja auch keine Länge. Weil es sind ja Arrays. Arrays hatten ja auch keine Länge. Und das ist sehr unbequem. Wir müssen zu jedem String, den wir benutzen, immer die Länge mitspeichern. Deswegen, wie können wir damit umgehen? Und das machen wir, indem wir ein bestimmtes Zeichen ans Ende des Strings packen. Das heißt, das letzte Element des Arrays ist quasi ein bestimmtes Zeichen. Das ist dieses Nullzeichen, \null. Wenn ihr das eintippt, dann kriegt ihr einen String, der sieht so aus, Hallo Welt, und \null symbolisiert das Ende. Und deswegen können wir bei printf und so weiter Strings übergeben und der gibt sie mit korrekter Länge aus. Weil woher soll er sonst wissen, wie lang ein String ist? String ist ja ein Array, Array hat keine Länge, deswegen, wenn ich an printf einen String übergebe, dürfte er gar nicht wissen, wie lang es ist. Und das sieht man daran, wenn wir mal versuchen, das so rum zu initialisieren, ohne die Gänsefüßchen und ohne dieses Nullbit am Ende, sondern einfach nur irgendwas, wird printf einfach endlos weiterlaufen und euch diesen gesamten Speicher ausgeben. Bei MyString steht er irgendwo im Speicher und da stehen jetzt nacheinander diese Buchstaben IF, A, IL, Ausrufezeichen und danach steht irgendwas, irgendein Speicher, der irgendwem gehört, wo irgendwas drinsteht, vielleicht sinnvoll, vielleicht ist er belegt, vielleicht ist er frei, das weiß man nicht. Jedenfalls, da steht irgendwas. Und printf würde genau das ausgeben. In aller Ewigkeit, bis vielleicht zufällig irgendwann 8-Bit kommen, wo nichts drinsteht, also 000 drinsteht und dann hört er auf. Deswegen, wenn man das vergisst, dann merkt man das sehr schnell, dass auf einmal Müll ausgegeben wird. So. Achso, ja, und wenn wir das Ganze mit Gänsefüßchen initialisieren, dann macht C das automatisch, dass es ein Nullbit dran setzt. Ja, das ist die Bequemlichkeit. So, die Länge eines Strings können wir zum Beispiel so bestimmen, indem wir einen String nehmen, was ein Pointer ist, und wir gucken uns an der Stelle mit dem Offset 0, ist es das 0-Byte? Wenn nicht, dann addier 1 auf die Länge. Und so gehen wir immer so weiter, bis wir irgendwann bei diesem 0-Bit ankommen, Byte, brechen ab und wir wissen die Länge. Klar soweit? Gut. Jetzt können wir uns angucken, die Hello World, das Hello World Programm, das hat ja diese kryptischen Argumente. Und die können wir tatsächlich jetzt verstehen. Bei Java sah das Ganze nämlich so aus, dass wir String Array hatten. Wer kann mir daraus ein String Array basteln? Habt ihr eine Idee, wie das analog zu dem hier ist? Was? Nee, das ist ja alles schon eingefügt. Das ist nicht das Problem. Aber wie kriege ich denn daraus Strings? Casten gibt's nicht. Ich caste nicht. Also gibt's schon, aber ich caste nicht. Genau, wenn ich einmal dereferenziere, was kriege ich? Dann kriege ich einen String. Wir können jetzt Character Pointer als String referenzieren. Ja? Richtig, wenn ich argv einmal dereferenziere mit Offset 0, kriege ich im Grunde die Adresse auf dem ersten String, also den String 0. Wenn ich argv dereferenziere mit Offset 1, dann kriege ich den zweiten String und so weiter. Das heißt, argv ist im Grunde ein zweidimensionales Array aus Characters. Einmal habe ich die Argumente und einmal die einzelnen Strings. Und damit es klappt, Weil Strings haben ja 0 Byte am Ende. Das klappt damit. Das heißt, wir können das Ding einfach ausgeben, es bricht irgendwann automatisch ab. Aber das erste Array, was die Strings enthält selbst, da wissen wir nicht, wie lang ist es. Und deswegen gibt es argc, was die Länge ist. Ich habe auch noch eine Folie. Also argc gibt die Anzahl der Kommandozeilenparameter an und argv ist einfach nur ein String Array. Man könnte auch so etwas hier haben. Char-Sternchen war ein String und aus diesen Strings haben wir ein Array. So, eine besondere Stellung hat argv0, weil das gibt es immer auch, wenn ihr keine Kommandozeilenparameter übergibt. Was schätzt ihr, was das ist? Genau. Also da steht einfach nur was ihr aufgerufen habt. Punkt slash out oder sowas. Seht ihr noch. Und jetzt ein kurzes, erstmal sinnvolles Programm. Also wir sind relativ schnell. Nämlich TechoCat. Das ist ein Palindrom. Wollte ich euch zeigen. Weil, wisst ihr, was ein Palindrom ist? Also ein Palindrom ist ein Wort, was ihr von links und von rechts lesen könnt. Und TechoCat ist genau sowas, weil ihr könnt es von links oder von rechts lesen. So, jetzt müssen wir uns mal umstellen. Gut, jetzt seht ihr, was ich sehe. So. Was denn? Ah, es ist zu klein. Ich übertreibe. Ja, ist gut, ne? So, ich kopiere mal einfach mein Hello.c. Nicht gucken. So, das stdio war für printf. Das heißt, wir können erstmal einfach ausprobieren, wie printf funktioniert. So. Das heißt, unser Hello World wäre hier. So. Am Ende packen wir mal noch Return 0 hin. Und jetzt versuchen wir das Ganze zu kompilieren. So, und zwar seht ihr hier drin mein hello2.s, habe ich das gerade genannt. Ja, ist egal, glaube ich, oder? Ich kann es mal abspeichern, vielleicht unter einem anderen Namen. So, speichern wir es als action.c. So, also, wir haben jetzt hier unsere action.c-Datei und kompilieren geht meistens mit dem GCC-Compiler. So. Das war's. Spannend. Und wenn ich jetzt angucke, habe ich eine Datei bekommen, a.out. Das ist im Grunde eine ausführbare Datei. Und ich kann sie auch ausführen. Und ich kriege guten Morgen meine Sorgen, leider ein bisschen verschoben, als Ausgabe. Das heißt, das Programm läuft. So, um einen Zeilenumbruch zu machen, ist es wie überall sonst, können wir dieses Backslash N einfügen. Und wenn wir das wiederum kompilieren, dann kriegen wir das richtig formatiert. Gut. Jetzt können wir mal hier ein paar Variablen definieren. Jetzt zum Beispiel 234, ein X-Pointer. Und ich sage jetzt mal, der Pointer soll irgendwas sein. Ja? Das darf man eigentlich nicht machen. Ah, die habe ich jetzt gleich benannt, sorry. SP. So, mal gucken, was der Compiler sagt. Der sagt, Warning, Pointer from integer without a cast. Aber er kompiliert. Ja? Also es sind nur Warnings. Ausführen kann ich machen, aber da wird jetzt... Nee, weil die werden ja nicht benutzt. Ich habe jetzt ein... Nein, das will ich doch gar nicht. Das soll man doch nicht machen. Ich will euch einfach nur zeigen, was passiert so. Mensch, so, ich will jetzt mal diesen Pointer ausgeben. Mal gucken, ob ich den ausgegeben kriege. Nee. Ich will mal die, die Zahl, die der Pointer zeigt, ausgeben. Also wie gesagt, das darf man alles nicht machen. So, und da kriege ich so einen Bus-Error. Ja, ihr seht, das heißt, das ist ein Fehler, weil ich jetzt gerade versucht habe, auf die Adresse 2234 zuzugreifen. Die gibt es nicht. Ich kann die mal ein bisschen größer machen. Kriege ich einen anderen Fehler, Segmentation Fault. Also jedenfalls, es kommt ein Fehler raus, weil ich hier eine Adresse habe, die unsinnig ist. Wenn ich jetzt aber Adresse von X eingebe, dann kann ich kompilieren und ich kriege 234. Das war genau das, was ich für X hier an der Stelle definiert hatte. Und ich kann mir auch, wenn ich möchte, so sagen, okay, das ist der Wert der Variablen und die Adresse der Variablen ist... Was muss ich denn hier hinschreiben, um die Adresse von X rauszukriegen? Entweder P oder Adresse von X. Also schreiben wir P hin. Und seht da, das ist die Adresse, an der die Variable steht. Und wir können ebenso gut die Adresse vom Pointer ausgeben. Vom Pointer. Was muss ich dafür machen? Was? Ich will die Adresse von meinem Pointer haben. Was? Na, was, Stern oder und? Und, genau. Und, dann kriegen wir die Adresse von P raus. Und der Pointer hat tatsächlich eine Adresse. Wir können auch die Adresse von X uns mal angucken. So, Adresse... So, und da seht ihr, diese Variablen, die liegen im Grunde genau nebeneinander. Also die unterscheiden sich da in den letzten Byte nur. Und es hängt damit zusammen, dass sie hier direkt hintereinander definiert werden, weil sie liegen auf dem Stack, ist Speicherart. Wie gesagt, kommt noch später. Aber ihr seht, der Pointer ist letztendlich auch irgendwas, was eine Adresse und einen Inhalt hat, bloß zusätzlich kann man ihn dereferenzieren und kommt dann zu dem Inhalt. Wir können auch versuchen, lassen wir es. So, jedenfalls, das sind diese Pointer-Sachen, was vorhin vielleicht nicht so klar war, dass ein Pointer im Grunde auch nur eine Variable ist. So, jetzt versuchen wir mal, die Kommandozeilenparameter auszulesen. Ja, wie würden wir das am besten machen? Ja, mit einer Vorschleife. Also ich denke mal, Vorschleifen ist jetzt nichts Neues. ArcC war ja die Länge von unserem Array. Und man. Okay. So, das ist also unsere Schleife. Und da wollen wir diese Argumente ausgeben. Also wir sagen jetzt printf. Argument Nummer D. ist Prozent S. So, für die Dezimalzahl nehmen wir I und für das Argument nehmen wir argv an der Stelle I. Ihr seht, ich behandle es dann hier genau wie ein Array, weil es ist ja letztendlich auch 1. Und ihr seht, Argument Nummer 0 ist Punkt A, Punkt Out. Ich kann es vielleicht ein bisschen deutlicher machen. So, also es ist Punkt A, Out, genau das, was ich eingetippt habe. Und jetzt kann ich hier Argumente übergeben. Und ich kriege das hier. Ich kann auch mehrere, dann habe ich 3 Argumente. Ich kann auch sowas hier machen wie eine Welt. Dann ist Hallo Welt ein Argument zusammen. Also ein Gänsefüßchen zusammen vereinen. Ja, so funktioniert es. Das Auslesen. So, was wir jetzt machen möchten, ist im Grunde ein Programm, wo ich hier ein Wort eingebe und das soll mir sagen, ob dieses Wort ein Palindrom ist oder nicht. So, und dazu brauchen wir erstmal die Länge von einem String. Die Länge von einem String wollte ich in einer Funktion eigentlich ermitteln. Das heißt, sowas hier. Also in C heißt alles extrem kryptisch. Also ich verstehe auch nicht, warum es argc heißen muss und nicht irgendwie argument count. Aber ihr könnt ruhig lang entsprechende Namen verwenden. So, das hier soll also eine Stringlänge rausfinden. Und was kriegt es denn als Parameter? Also was muss ich da hinten tatsächlich schreiben? Klar, ist ein String. Was schreibe ich da hin? Richtig, Char-Stern wäre das. Stern. So, wir haben jetzt also einen String. Und wir hatten gesagt, wir kriegen die Länge raus, indem wir einfach durchlaufen, bis wir das 0 Byte finden. So, das machen wir genauso. Länge ist gleich 0. Und wir fangen an zu laufen. Und solange String an der Stelle Länge ungleich das 0 Byte ist, soll Länge hochgezählt werden. Und wenn wir fertig sind, dann returnen wir Länge. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also das hier, es könnt ihr auch weglassen, die Klammern, falls ihr nur eine Zeile habt. Sieht manchmal schöner aus. So, das heißt hier, wir schauen, ob das erste Zeichen 0 ist. Wenn nicht, dann erhöhen wir und so weiter. So, dann gucken wir mal, ob das jetzt klappt. Und wir sagen an der Stelle, L ist gleich get string length von argv xi und packen hier hinter einfach noch eine Länge rein. Gucken, ob es klappt. So, der sagt mir jetzt, die Länge hier an der Stelle ist 7. Ich kann auch noch ein paar einfache Parameter eingeben und es scheint zu klappen. Das heißt, die Länge von einem String kriegen wir raus. Also ist jedem klar, was ich hier mache? Ihr könnt ruhig fragen. Wie gesagt, wir haben noch viel Zeit. Gut. Ich kann das mal zuklappen. So, jetzt wo wir die Länge haben, also übrigens noch ein Kuriosum, wenn man so will. Ich schreibe mal die Funktion einfach mal hier unten hin und kompiliere das. Das geht? Warum geht das? Warum weiß er das? Magic Compiler. Na gut, nee, normalerweise müsste es eigentlich nicht gehen, weil die Funktion kennt er an der Stelle noch nicht. Dann geht einfach von oben nach unten und dann müsste ich hier oben so eine Art Header-Datei schreiben, dass ich sage, okay, ich definiere jetzt die Funktion getStringLength. Mann, geh doch mal weg, du Scheißding. Hallo. Jetzt. So. Ja, na gut, okay, hat nicht geklappt. Ja, aber merkt euch halt in was? Ich vermisse es nicht. Bei GCC geht es? Und zwar, achso, warte mal, dann versuchen wir mal. Okay, wie mache ich das? Minus ANSI? Error 14. 13, 14. Ach so, boah, Alter. Scheißegal jetzt. Ja, jedenfalls, manchmal kommen Fehler, die damit zusammenhängen, dass ihr eine Funktion nicht kennt, obwohl ihr definiert habt, dann müsst ihr wissen, dass ihr das Ganze vor dem Verwenden schreibt. Weil es ist wie jemand, der ein Buch liest, und es kommen Charaktere vor, die noch nicht eingeführt wurden. Das heißt, ihr fangt ein Buch an zu lesen und da steht schon am Ende Paul hat den Fisch getötet. Und ihr wisst weder, welchen Fisch es sich handelt, wer Paul ist, noch sonst was. Und das ist genauso, wenn C kompiliert. Na gut. So, jetzt müssen wir gucken, ob das Ganze ein Palindrom ist. Wie kriegen wir das denn hin? Wie würde man das denn testen? Jetzt einfach algorithmisch gesehen, ohne große C-Kenntnisse.
Das muss einfach identisch sein mit der Darstellung der umgekehrten Reihenfolge.
Ja, aber wie würdest du das programmieren? Das ist jetzt einfach irgendwas, was ihr in Java genauso machen würdet wie in C. Ist jetzt. Genau. Richtig, also wir brauchen im Grunde zwei Variablen und machen wir einfach mal hier, machen mal irgendeinen Endpointer und also es sind keine Pointer, sondern jetzt Stellen im String, also anstelle 0, damit machen wir so Endindex und Startindex, das sind die zwei Sachen. Jetzt haben wir die Länge reingekriegt, Startindex ist klar, ist immer 0. Wir müssen es ja für jedes Argument machen, deswegen lasse ich es hier in der Schleife erstmal drin. Oder, okay, wir können auch noch eine Funktion machen. Die Funktion soll sagen, ob das ein Palindrom ist oder nicht, deswegen müsst ihr sie eigentlich ein Boolean zurückliefern. Ja, weil es keine Booleans gibt, sage ich jetzt int und werde mir gleich ein Define dafür schreiben. Also, check Palindrom. Es kriegt wieder ein Character-Sternchen, String. So. Und das Ganze wandert dann dahin. Und wir müssen erstmal die Länge von dem String rausfinden. So, Startindex ist egal wie 0. Und die Länge ist ja gleich dem Endindex. Richtig? Ja? Ist es so richtig? Natürlich nicht. Leute, Länge. Mal minus 1. So, das heißt, wir müssen jetzt im Grunde durchlaufen und diese beiden Indizes, den einen erhöhen, den anderen erniedrigen. Das heißt, wir brauchen erstmal eine While-Schleife, die irgendwas macht. Und so. Was ist die Abbruchbedingung? Also wir hatten ja erstmal gesagt, okay, Startindex wird auf jeden Fall hochgezählt und Endindex wird auf jeden Fall runtergezählt. Aber was ist unsere Abbruchbedingung?
Ist der Startindex, weil der wenn die minus 1 ist und wenn der Endindex gleich 0.
Muss es so sein?
Der Endindex ist gleich 0.
Ja, es geht.
Und der Startindex ist gleich der String Index minus 1.
Hat irgendwer was dagegen? Warum nicht?
Ja, weil die aneinander vorbeilaufen.
Genau, weil wenn du von da nach da, dann checkst du es doppelt. Das muss nicht sein. Ja, also es reicht, wenn ich sage, Startindex ist größer als Endindex. Oder größer gleich. Naja, also größer gleich, weil wenn sie gleich sind, dann brauche ich das nicht checken. Dann ist es ein Wort mit ungerader Länge.
Hä?
Ja, kann ich auch, das ist jetzt nur zur Übersicht. Sonst müsste ich da die ganze Zeit die Länge drauf addieren. Also ich brauche so oder so zwei Variablen. Oder in der Vorschleife. Na, guck mal, wenn du drei Buchstaben hast, dann hast du 0 und 2, danach 1 und 1 und wenn die gleich sind, kannst du abbrechen.
Ja,
naja, dann sind die erstmal das eine größer und danach ist größer gleich. Ja, okay. Wir lassen es größer gleich hier. Untergrab nicht meine Autorität. Okay, ja. Na gut. Wir können an der Stelle quasi in einem If feststellen, ob das klappt oder nicht. Und was muss ich dann hier hinschreiben? Also if die Bedingung, dann return false. Und was false ist und was true ist, das machen wir dann später. Was muss ich hier prüfen? Ja, ich muss natürlich meine Characters bei Start Index, den String, ungleich, String an der Stelle, End Index, Return False. So. Das heißt, wenn die beiden Buchstaben nicht gleich sind, dann kann ich auf jeden Fall sagen, es ist false. Wenn das nicht aufgetreten ist, dann ist auf jeden Fall ein Palindrom, weil dann bin ich über die gesamten Buchstaben gelaufen und am Ende war es dann eben nicht der Fall. Das heißt, wenn ich hier bin, sage ich return true. So, aber was ist jetzt true und was ist jetzt false? Und ich hatte ja gesagt, ich kann mir defines definieren. True ist 1, define false ist 0. So. Was denn? Ach, end in der. Entschuldigung. Gut. So, das heißt, hier brauchen wir weder die Länge vom String noch den Start-Index, sondern wir sagen einfach nur, ob das ein Palindrom ist oder nicht. Also sowas wie isPalindrome. Und das ist gleich checkPalindrome von argv. So. Ich weiß nicht, ob er das nimmt. Es gab da auch mal diesen einen bösen C-Compiler, glaube ich, bei den alten Betriebssystemen Praktikumsrechner. Der hat es nicht hingenommen, wenn man so mittendrin in der Funktion ints deklariert, also überhaupt irgendwas definiert hat. Hier ein int nach der Schleife, das will er nicht annehmen. Und deswegen musste man das dann so hinschreiben. Ich glaube, dieser Übercompiler hier, der nimmt das hin. Der kommt ja mit härterem fertig. So, also, das Palindrome. Check. Und wir können sagen, if is Palindrome. Das Coole ist, ich könnte es auch so schon stehen lassen. If is Palindrome. Also es ist ein int, aber c würde ja trotzdem das 0 oder 1 haben. Und wenn es 1 ist, dann würde es reingehen. Oder wenn es halt nicht 0 ist, würde es reingehen, sonst nicht. Aber das ist halt nicht unbedingt lesbar oder klar. Deswegen kann man an der Stelle if Palindrome gleich true drin schreiben. Und else. Oder besser, wir checken, dass es false ist, weil für false gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich die 0, und für true gibt es alles andere. So. Und wir geben dann halt aus. Argument Nummer sowieso ist. Und ist ein Palindrom. So. Achso, ne, ist kein an der Stelle, ne? Ist ja false. Ne? Und hier ist ein Palindrom. So, ich glaube, das war's. Be all steht für Warnings all, also dass ich alle Warnungen einschalte. Und sowas wie, was wir vorhin hatten mit der Zuweisung und Pointer und Zahl und sowas, was eigentlich nicht geht, das würde, be all würde euch da deutlich schärfer kritisieren, als wenn ihr es weglasst. Deswegen einfach nur, für euch ist es besser, wenn ihr immer minus be all hinschreibt, dann seht ihr, was potenziell schief sein könnte. Aber es ist halt extrem nervig, weil C ist super hysterisch. Das heißt, wenn eine Sache schief ist, dann kommen 70.000 Fehlermeldungen, Warnungsmeldungen und sowas. Deswegen kann ich verstehen, wenn man es auch ausmacht. Aber wie gesagt, für den Anfang lasst es immer an. So. Also. Ist ein Palindrom. Das stimmt schon mal nicht, ne? Warum nicht? Hat jemand eine Idee? Wir können ja mal hier das hier ausgeben. So, das Palindrom ist 1. Das könnte ich nicht sein. Du hast mir auf 1 gesetzt. So. Tja, das ist komisch. Ach, Trace. So, das nennt sich übrigens Printline Debugging, oder? Was? Ja, das hier schon wieder. Nee, doch, ist doch richtig. Nee, weil kleine A. Ja, genau, das, den Fehler hatten wir schon. Ja, also war vertauscht. Start Index, das darf natürlich so lange laufen, bis es kleiner ist und die Abbruchbedingung ist größer. Du hast mich da verunsichert. Du bist schuld. Na, es ging gerade nicht. Deswegen. Das war, weil in der Wildschleife das größer gleich sollte eigentlich ein kleiner gleich sein. Hä? Ha, kein Palindrom. So, jetzt versuchen wir mal TechoCat. Ja, so. Nee, es ist wegen der Großschreibung. Das haben wir nicht. So, jetzt aber. Tada! Das erste funktionierende Programm. So, ihr kennt auch hier im Blub. Kein Palindrom. Also funktioniert. So, das war der Crashkurs C. Habt ihr dazu Fragen noch? Ansonsten wäre ich eigentlich fast fertig. Nee, obwohl ich habe noch eine Folie. Ach so, warte. Naja, okay, das kriegen wir auch so. Ja. TechoCat? Ja, das letzte ist Yoda. Also, natürlich gibt es noch viel zu lernen. Am Freitag werdet ihr eine ganze Menge noch sehen, was auch wichtig ist. Und vor allem gibt es jetzt Übungen. Und hier, das ist ein Link, also tinyurl.tu-ckurs, ist glaube ich relativ leicht zu merken. Da ist, ich weiß nicht, so ein 10 Seiten Zusammenfassung, so ziemlich alles, worüber ich jetzt im ersten und im zweiten Teil von dem C-Kurs reden werde. Das ist relativ gut und übersichtlich geschrieben, also für Fragen da gerne nachgucken. Ansonsten Folien werden wir online stellen. Aber ich glaube, ihr seid besser bedient, wenn ihr diesem Link da folgt und anguckt. So, ihr seid noch nicht ganz Yoda, deswegen gibt es hier diesen Hund. Morgen, also am Freitag, meine ich übermorgen, E020, ich weiß nicht, wo ist dieser Raum? Okay, also findet ihr raus, was ist dahin? Ja, ich glaube auch, also nee, nicht ihr. Achso, ja, natürlich, ja, genau, das E-Gebäude, das alte Elektrotechnikgebäude, das... was quasi, wo man, wenn man über diese Brücke im Mathegebäude läuft, hinkommt, bevor man zum E kommt, das ist das E-Gebäude. Und jetzt geht es erstmal weiter in diesen Räumen, 4, 5, 7, beziehungsweise 4, 5, 8. Da habt ihr Rechner und ihr könnt euch rumprobieren. Wir haben für euch Aufgaben, die ihr machen könnt. 4 Stück sind es, glaube ich, und das reicht auch locker für 2 Stunden, da kommt ihr gut mit. Ja, ansonsten viel Spaß und vielleicht bis übermorgen.